der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit unserem Gast André Moriz.
Hi.
Herzlich willkommen, André.
Hallihallo.
Moin. Live und in Farbe aus Bad Homburg dazu geschaltet, nehme ich an.
Ja, bei schönem Sonnenschein, aus dem Taunus.
Großartig. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir kennen uns schon, seit fast 20 Jahren.
Lange.
Damals, der Philipp von Stülpnagel hat uns damals bekannt
gemacht. Ja.
Bist immer noch im gleichen Thema unterwegs. Du bist aus meiner Sicht einer der führenden Köpfe, wenn es um das Thema Testen, Experimente, Conversion Rate Optimierung. Ich weiß, du magst das Wort nicht, wenn es darum geht. Und nebenbei bist du noch ein gefragter Speaker, ein schlauer Kopf, ein Autor von schlauen Büchern. Das aktuelle Buch heißt die digitale Wachstumsstrategie, 10 Prinzipien für profitables Online-Geschäft. Ich glaube, das sind alles Themen, die heute wichtiger sind, denn ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Stell dich kurz mal selbst vor, bitte.
Ja, danke für die netten Worte. Genau. Ich glaube, auch so seit rund 20 Jahren bin ich im Business und habe ganz früher ganz brutal Pitches verloren, weil die Websites, die wir da gemacht haben, die waren gar nicht kreativ und ich habe eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, es geht nicht nur um Kreativität und da gibt es vielleicht andere dafür. Manchmal geht es auch darum, ganz systematisch zu erkennen, wo kann man was verbessern und optimieren, und das lag uns als Agentur von sehr früh, da gab es diesen ominösen Begriff Conversion Rate Optimierung noch gar nicht, so kurz nach der Jahrtausendwende, haben wir die ersten Shops optimiert und unsere Kunden haben uns dafür geliebt. Und das, da haben wir gemerkt, okay, da ist was. Also das funktioniert gut. Wenn du einem deiner Kunden irgendwo mal die erste Million mehr Umsatz verdient hast und der dich dafür liebt und nicht mehr darum nörgelt, dass jetzt irgendwas nicht seinem Geschmack entspricht. Ne? Man kann sich lange streiten über Design und Farben und Hintergrundbilder. Das hat uns immer gewurmt. Und ja, kurzum, da sind wir relativ schnell drauf gekommen, dass das die Sache ist, die uns liegt. 2006 kam dann der Google Website Optimizer raus und dann konnte man mit Hilfe von Daten zeigen, was besser funktioniert und was nicht. Und das war unser Ding. Da haben wir uns drauf gestürzt. 2010 haben wir alles, was mit Agentur irgendwie zu tun hatte, runtergefahren. Seitdem gibt es auch das Konversionskraft-Blog. Und wir haben gelernt, dass man ja eigentlich viel mehr experimentieren sollte, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht. So, wer das viel macht und schnell macht, der lernt einfach besser und schneller als seine Wettbewerber und der hat dadurch einen Riesenvorteil. Das ist das, was wir machen, was wir helfen, unseren Kunden zugutekommen zu lassen.
Guck mal, noch keine 5 Minuten rum und schon wieder habe ich was über dich und dein Unternehmen gelernt. Das heißt, am Anfang habt ihr wirklich noch so ein Agenturgeschäft gemacht, was wirklich Seiten gebaut hat. Ich habe die schon immer so als, also damals nanntet ihr euch ja noch die Web Arts AG. Für diejenigen, die länger dabei sind, jetzt seid ihr Konversionskraft.
Genau. Ja.
Und ich habe euch schon immer als Spezialisten, als Berater in diesem strategischen Spannungsfeld, also wie man am besten aus meiner profanen Sicht, wie man am besten aus dem Besucher einer Seite
mehr rausholt.
Aber da hast du bestimmt noch eine schönere Bezeichnung für. Und ihr arbeitet, so habe ich euch immer wieder kennengelernt, ihr arbeitet im Grunde das gesamte Spektrum vom mittelständischen Kunden bis zum DAX-Konzern. Habt ihr Kunden im Portfolio. Ihr sitzt auch jetzt nicht nur in Bad Homburg, sondern ich glaube, ihr habt auch Dependancen in Hamburg, das weiß ich mit Sicherheit.
Ja, genau.
Und ihr gehört auch einem größeren Netzwerk an, richtig?
Also mittelständische Kunden, also ich fange mal vorne an, damit man das, was wir tun, überhaupt gut machen kann, braucht man natürlich sowas wie eine Stichprobe. Also bei uns hat das viel mit Statistik zu tun, wir werten Daten aus. Und wenn du jetzt entweder ein kleiner Laden bist oder durch dein Geschäftsmodell darunter leidest, dass du nur 10
Bestellungen pro Monat hast, dann ist dein größter Feind die Statistik. Die sagt dir dann nämlich, um nachzuweisen, dass irgendwas 5% besser verkauft als vorher, würdest du Monate brauchen, um genug Stichprobe zu sammeln. Also tatsächlich sind es inzwischen eher die großen Unternehmen und die DAX-Konzerne, weil die tatsächlich einfach mehr Stichprobe haben und mehr Hebel, um optimieren zu können. Wenn du zu klein bist, bist du verdammt, das entweder nicht so richtig gut machen zu können oder nur sehr oberflächlich machen zu können. Und das geht mit unserem Thema einher, dass das einfach besser funktioniert, je größer du bist. Also die Amazons und Bookings dieser Welt sind nicht umsonst die Vorzeigebranchen, Primus-Unternehmen, weil die einfach gigantische Datenmengen haben, mit denen sie da arbeiten können. Und ansonsten zu dem, was wir da tun. Genau, wir sind in Berlin, München, Hamburg. Einfach, weil wir gemerkt haben, Bad Homburg ist zwar schön, aber nicht der Nabel der Welt. Vor allem, wenn es um Online-Business geht. Wir sind recht eng mit allen unseren Kunden verbunden und da spielt es einfach eine Rolle, in der Nähe zu sein. Richtig, genau.
Ja, sehr, sehr schön. Klar, also kritische Masse, die Fallzahl, gerade Experimente durchführen zu können, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber natürlich noch deutlich mehr. Was, vielleicht fangen wir damit mal an, was stört dich an dem Begriff der Conversion Rate Optimierung? Weil damit kann doch jeder was anfangen.
Ja, das stimmt. Also natürlich ist es leicht auszuhebeln. Conversion Rate ist vielleicht nicht deine primäre Metrik, um deinen Geschäftserfolg zu messen. Du hast andere Metriken wie Revenue per Visitor, du hast Metriken wie Customer Lifetime Value, also wie erhöhe ich vielleicht auch die Retention bestehender Kunden, wie erhöhe ich den Average Order Value, aber auch weiche Metriken, zum Beispiel wie erhöhe ich die Kundenzufriedenheit, ne? Also Customer Experience Management. Und wenn man jetzt nur auf eine Conversion Rate guckt, da ist immer so die profane Logik, dass jemand sagt, naja, verschenk einfach deine Produkte, dann ist die Conversion Rate bei 100%, aber dein betriebswirtschaftlicher Erfolg ist vielleicht nicht ganz gegeben. Und das stimmt natürlich. Also den Begriff, der wird deshalb meiner Meinung nach zu Recht auch öfter diskutiert, weil Conversion Rate Optimierung oder auch Landing Page Optimierung, das klingt natürlich sehr, sehr taktisch auf der Ebene, wo ich dann irgendwie Templates hin und her schubse. Das kann man machen und das bringt bestimmt auch was, aber wir versuchen das Thema Experimentieren in Unternehmen auch auf höheren Ebenen zu platzieren. Ich kann ja auch mit Geschäftsmodellen experimentieren. Ich kann mit Preisstrategien experimentieren. Ich kann mit Produkten experimentieren. Ich kann überhaupt, bevor ich ein neues Produkt baue, über ein Experiment nachweisen, ob das eine Erfolgschance hat oder nicht. Und da finde ich, greift dieser Begriff Conversion Rate Optimierung einfach viel zu kurz. Mit Experimenten, so, da kann ich mit leben. Also wir helfen Unternehmen besser und mehr zu experimentieren. Da hätte ich mehr Resonanz, ja.
Okay, das verstehe ich. Es gibt jetzt noch, man könnte sich ja auf den Standpunkt stellen, dass man sagt, okay, man definiert einfach Conversion einfach nur anders. Ne? Manche sprechen von der Micro-Conversion, andere sagen einfach, okay, das ist das Wandlungsverhältnis zwischen dem Nutzerinteressen und deinen Unternehmensinteressen und dann ist das variabel. Okay, aber ich verstehe, wohin du bist und das ist natürlich deutlich mehr als einfach nur irgendwie das, was ja auch immer noch so ein bisschen dem Thema Conversion Rate Optimierung anhaftet, dass das irgendwie nur in der UX begründet ist, der rote Button oben rechts, der grüne Button unten rechts, etc. Das ist natürlich dramatisch mehr. Im Grunde ist es ja fast ein kulturelles Thema. Ne? Das ist alles nur kein Glaubensthema, was ja wirkliche wirtschaftliche Beiträge liefert. Wir befinden uns ja jetzt gerade in Zeiten der Krise. Wir sind kurz vorm Osterfest, mitten in der Corona-Krise in Mitteleuropa. Ja. Und du hast einen sehr schönen Blogartikel geschrieben, der die Überschrift so sinngemäß hatte, Lernen plus Agilität ist gleich Anpassungsfähigkeit. Ja. Es ging mehr oder weniger um die Schönheit und die Macht der Anpassungsfähigkeit. Genau. Und im Grunde ist es ja das, was auch dein Job so ausmacht, ne? Diese ständigen Iterationen mit dem Ziel, das beste Matching zwischen Unternehmenszielen und Nutzerzielen irgendwie zu erzielen. Das ist ja das, wovon du dich von morgens bis abends leiten lässt.
Genau.
Warum ist Lernen und Agilität jetzt in dieser Zeit so besonders wichtig?
Ja, ich weiß gar nicht. Also klar, in dieser Zeit ist es nochmal besonders wichtig, aber es war ja eigentlich schon immer wichtig. Ich zeige auch immer gerne Beispiele von, ich habe mal in einem Vortrag vor ein paar Jahren so eine Logo-Wand gehabt von ganz vielen Unternehmen mit bekannten Logos, die wir alle zwar noch kennen, aber die es alle nicht mehr gibt. Das waren, glaube ich, alles Automobilmarken, ne? Sowas wie Saab und Dodge und Hammer und so, oder weiß gar nicht mehr. Ich habe auch ein paar deutsche Marken, aber hab ich wieder vergessen. NSU. Ach nee, das war was anderes. Nee, war auch eine Automarke, ne? Ah, egal. Also, ich habe jedenfalls das Publikum dann immer gefragt, was haben die alle gemeinsam? Da sind die schnell drauf gekommen. Sag, ja, die gibt's nicht mehr. Da habe ich gefragt, warum gibt's die nicht mehr? Denn das Spannende an all diesen Marken war, das hatte nichts mit Digitalisierung zu tun, sondern die wurden tatsächlich schon deutlich früher teilweise hinweggerafft durch, ich sag jetzt mal, Innovationswellen im Automobilbereich. Ja, da gab's Lean Manufacturing von Toyota in den 70er Jahren. Da gab es den Trend, die Zulieferer näher an die Werke zu holen und so Echtzeitbelieferungen, um einfach Lagerkapazitäten gering zu halten und. Es gab viele Wellen, die immer mal wieder dann einzelne Hersteller das Leben gekostet haben, weil die sich nicht schnell genug anpassen konnten. Also wenn der Innovationsdruck gesagt hat, entweder schaffst du das in den nächsten 1 bis 2 Jahren, da deinen Produktionsprozess zu verbessern oder du bist tot, dann haben vor allem diese größeren Unternehmen sich sehr schwer damit getan, oder die nicht so innovativen haben sich schwer damit getan, aufgrund ihrer Größe sich anzupassen. Und ich benutze diese Metapher gerne dafür, dass bei der Digitalisierung letztlich das Gleiche passiert, nur schneller. Digital kann ich viel schneller innovieren und kann ich viel schneller messen, ob das funktioniert oder nicht, als in der realen Welt. Wir schauen uns an, wie Supermärkte eingerichtet sind und wie das alles durchoptimiert ist. Das sind Jahrzehnte der Konsumentenforschung, die da drin stecken, um herauszufinden, wie bewegen sich Konsumenten, wann greifen sie nach oben, nach unten, was sehen sie, warum kaufen sie mehr, wenn sie links rumlaufen oder nach rechts, warum steht die Milch hinten und das Wasser eben nicht und so weiter und so fort. Und es ist viel schwieriger, in so einem realen Leben zu optimieren. Und digital haben wir die Chance, auf solche Veränderungen schneller zu reagieren und schneller zu messen, was funktioniert und was nicht. Und ich finde es auch wichtig zu verstehen, dass so Läden wie Amazon oder Booking ja letztlich das gleiche Geschäftsmodell haben wie andere. Sie haben nur tief in ihrem Geschäftsmodell das Experimentieren implementiert und die Fähigkeit, mit Hilfe von Daten zu lernen, was funktioniert und was nicht. Amazon, Jeff Bezos hat, glaube ich, 2004 schon so ein Zitat gebracht, dass wenn du doppelt so viel experimentierst, verdoppelst du deine Innovationskraft letztlich. Aber das hat halt hier in Deutschland irgendwie noch keiner so richtig verstanden. Ne? Experimentieren braucht halt auch kulturell den Mut, was zu verändern. Ja? Und da tun sich manche schwer damit. Aber deshalb glaube ich, dass Experimentieren gerade jetzt wichtig ist. Wenn wir eben eine Krise haben, haben wir genau so eine Welle gerade. Da gibt es einen gewissen Innovationsdruck und Veränderungsdruck. Und jetzt ist es wichtiger denn je. Jetzt müssen ja Unternehmen schneller lernen, wie hat sich Konsumentenverhalten geändert. Was davon wird sich vielleicht wieder zurückpendeln, was wird aber auch bleiben? Ich bin sicher, dass Konsumentenverhalten sich gerade drastisch nachhaltig verändert.
Es gibt hier, ich finde das total nachvollziehbar, was du sagst, und es deckt sich auch sehr stark auch mit meiner Beobachtung und Erfahrung, dass das Testen oder die Welten, die in der alten Welt entstanden sind, über Jahrzehnte entstanden sind und im Digitalen ja die Möglichkeiten viel, viel besser sind und nicht nur die Geschwindigkeit so hoch ist, sondern auch die Deutlichkeit, in der Signale wahrgenommen werden können. Das ist ja relativ dicht am echten Verhalten und muss nicht über Panels gemacht werden, richtig. Befragungen, Fokusgruppen, die leicht manipulierbar sind. Genau. Dennoch gibt es ja so zwei Themen, da weiß ich nicht, ob die Krise hilft oder vielleicht sogar auch schädlich ist. Mhm. Du sagst, okay, Jeff Bezos hat das 2004 schon gesehen. Und das gerade gesagt, in Deutschland ist das noch nicht so richtig angekommen. Das eine ist ja, dass diese Sense of Urgency oder dieses Bewusstsein, wie wichtig Experimente sind, dieses Bewusstsein überhaupt zu haben und weiter zu teilen. Das andere ist auch richtig zu testen, also das, was auch wirklich relevant ist und nicht das, was ich einfach nur leicht testen kann. Was ist in der Krise leichter geworden? Also der Sense of Urgency oder ist es vielleicht auch leichter, jetzt Dinge zu verproben?
Ja, ich glaube, das zeigt sich auch für die Unternehmen, die jetzt aktuell vielleicht auch schon testen oder in den letzten Jahren auch schon getestet haben. du bist sicherlich gut beraten, wenn du jetzt aus Experimenten, die du schon gemacht hast, schon auch verstanden hast, was deine Konsumenten wollen und was nicht. Und ich erlebe das leider sehr häufig, wenn ich mir dann so die Historie anschaue bei Kunden an Experimenten, dann ist so das Typische, was getestet wird, wie du eben auch eingangs sagtest, wir haben mal den Button von links nach rechts gemacht oder die Buybox aufgeräumt oder so. Und da bin ich immer ganz böse und sage, das kann man machen. Das ist so Testen auf Feature-Ebene. Die Frage ist, wenn das funktioniert und du hast jetzt irgendeinen positiven Effekt, wie kannst du das nutzen? Also ist das eine Erkenntnis, die eine Qualität hat, die dir hilft, dein Geschäft zu verbessern? Oder ist es ganz taktisch, nur an dieser einen Stelle, auf diesem Template, irgendwas Kleines, was du jetzt rausgefunden hast, was besser funktioniert? Und da finde ich, die Summe aller kleinen Teile ergibt oft nichts Größeres, wenn hinter diesen Veränderungen keine Prinzipien mehr stehen. Und ich will noch mal ein Beispiel geben, vielleicht wie es besser funktionieren könnte. Angenommen, du weißt, dass deine Konsumenten preissensibel sind, dann könntest du auch ein Experiment machen, nach der Hypothese, ein günstig wirkenderer Preis erhöht die Kaufwahrscheinlichkeit. Und dabei meine ich jetzt nicht, dass der Preis wirklich niedriger sein muss, sondern du kannst ihn einfach durch grafische Gestaltung günstiger wirken lassen. Ne? Nachkommastellen kleiner machen. So, die Discounter, die arbeiten schon immer damit. Und da kannst du genau austesten, vielleicht in drei Varianten, wie weit du gehen kannst. Was sorgt wirklich dafür, dass Leute mehr kaufen? Und wenn dieses Prinzip funktioniert und du merkst, okay, unsere Preise wirken zu teuer, dann kannst du jetzt überlegen, wo kann ich dieses Prinzip überall noch nutzen? Nutze ich das vielleicht in meinen E-Mail-Kampagnen? Nutze ich das offline? Nutze ich das Gott weiß wo? Und das unterscheidet ein Experiment auf Ebene von Features von einem Experiment auf Ebene von Prinzipien. Und ich glaube, jetzt in dieser aktuellen Krise kann sich jeder mal fragen, was haben wir denn in den letzten Jahren gelernt aus den Experimenten, die wir gemacht haben? Wie viele Prinzipien konnten wir darüber validieren? Gelten diese Prinzipien noch? Werden die auch in Zukunft gelten? Müssen wir neue Experimente machen, um zu verstehen, was sich jetzt verändert hat und noch verändern wird? Ne? Und das ist einfach meine Beobachtung. Das Experimentieren ist auf einer taktischen Ebene angekommen. Aber ich sag mal böse, 90% dieser Experimente basieren eben nicht auf Prinzipien und können deshalb nicht skaliert werden, sind also jetzt zu der aktuellen Krise vielleicht sogar nutzlos. Das ist gar kein Wissen draus entstanden, keine echten Erkenntnisse.
Eine kurze Nachricht in eigener Sache. Digital Forward sucht eure Unterstützung. Wir suchen Mitstreiter, um bei unseren Kunden Marketing und Media noch effizienter zu machen. Bitte bewerbt euch unter digitalforward.de/jobs oder schreibt mir eine Nachricht unter erik@digitalforward.de. Vielen Dank. Und jetzt geht's weiter.
Ich ahne, was du meinst, aber vielleicht müssen wir das nochmal an einem plastischeren Beispiel irgendwie deutlich machen, warum die Summe von Feature-Tests am Ende vielleicht doch nicht so den nachhaltigen Impact haben können oder so, dass es sehr wahrscheinlich nicht so ist, anders als die Tests, die wirklich zu auf einer Prinzipienbasis etwas verändern können. Kannst du uns das anhand eines Beispiels einfach mal vorrechnen oder irgendwie kurz erläutern, damit ihr alle Klarheit haben, warum ein Feature-Test mir aus einer Unternehmensperspektive vielleicht doch nicht den Nutzen bringt, den ich mir vorstelle, wenn ich die Summe aller Feature-Tests aufaddiere?
Also ich glaube, ich würde es auf zwei Faktoren reduzieren wollen. A, was ist die Qualität deiner Erkenntnis? Also ich bringe noch mal ein anderes Beispiel für einen Feature-Test. Du weißt, wie wichtig die Suche ist in deinem Shop oder auf deiner Seite. Also denkst du dir, wenn wir die Suche irgendwie auffälliger gestalten, dann nutzen mehr Leute die Suche. Und dann machst du einen Rahmen da drum. Mhm. So. Und jetzt funktioniert das. Und that's it. Ja, also du kannst, die Erkenntnis heißt, ja, das funktioniert. Aber die ist jetzt nicht irgendwie replizierbar. Und das wäre der zweite Faktor, nämlich Skalierbarkeit. Kann ich dieses Prinzip jetzt weiter nutzen. Also jetzt, wo ich so einen Schritt in die richtige Richtung anscheinend gegangen bin, gibt es dahinterliegend irgendein Prinzip, was ich an anderen Stellen auch anwenden kann, was ich verstärken kann, wo ich eine grundsätzliche Erkenntnis über meine Konsumenten habe oder nicht. Das wären so für mich die zwei Kriterien, wie ich ein prinzipienbasiertes Experiment von einem reinen Feature-Test unterscheiden würde. Und verstehe mich nicht falsch, ich will nicht sagen, Feature-Tests sind verkehrt. Ne? Also oft rollen Unternehmen ganz viele Features einfach aus. Die Produktteams delivern Dutzende Features alle 14 Tage und sie messen nicht, hat das vielleicht auch eine nachteilige Wirkung. Ne? Also tatsächlich entsteht ja auch ein betriebswirtschaftlicher Nutzen, einfach nur die Features rauszufiltern, die gar nicht gut funktionieren. Ich will das nicht sagen, dass das nicht funktioniert, aber die nächste Stufe, das prinzipienbasierte Testen, wir sprechen von qualifizierten Hypothesen, Growth-Hypothesen, das hat einfach eine höhere Erkenntnisgewinn und ermächtigt dich dann, das, was du gelernt hast, zu skalieren. Also sprich, du kannst es an anderen Stellen der Customer Journey anwenden, anderen Kanälen anwenden, in einer anderen Intensität anwenden. Und das hat dann einen höheren Wert, ja.
Okay, ist es, verstehe ich, ist das fair zu sagen, dass die Erwartungshaltung an Feature-Tests in der Regel zu hoch ist, dafür die Durchführbarkeit von Feature-Tests in der Regel verhältnismäßig gut ist, während die Durchführbarkeit von Prinzipien-Tests, die ist deutlich komplexer, dafür ist die Erwartung aber vermutlich ist die Schönheit dieser Prinzipienhebel eher unterschätzt.
Richtig? Richtig, ganz genau. Also die sind teilweise gar nicht sichtbar. Das liegt dann wieder an der Organisationsstruktur. Ne? Wenn du deine ganzen Teams jetzt mal so strukturiert hast, dass du sagst, wir haben jetzt hier 15 agile Produktteams und die sind so geschnitten, dass sie der Customer Journey folgen, dann wirst du wahrscheinlich ein Team haben, was sich tatsächlich um Listenseiten, Suchergebnis und Suche irgendwie kümmert, einfach auch, weil das Spezialisten-Know-how erfordert. Aber wie kann diese Teamstruktur jetzt sicherstellen, dass du übergeordnete, größere Prinzipien testest? Die Teams sind ja über Roadmaps gesteuert und auf Outputs getrimmt und sollen Features delivern. Die haben ja gar nicht das Ziel, solche Prinzipien zu erforschen. Das kommt tatsächlich in den meisten Unternehmen viel zu kurz, weshalb ja die US-Bewegung diejenige ist, dass man sagt, wir brauchen Growth-Teams. Ne, da, getrieben aus Silicon Valley-Startup-Denke gibt es dann da parallel zu den Produktteams eben die Growth-Teams, die Aufgabe haben, übergreifender zu denken. Ich halte da nicht so viel von. Vielleicht sehe ich das in ein, zwei Jahren anders, aber ich habe auch die Hoffnung, dass man agile Produktteams enablen kann, übergreifender zu denken und größer zu denken.
Das sind mehrere Stichpunkte, die ich, wo ich mich selbst disziplinieren muss, dass ich jetzt nicht alle gleichzeitig abfragen muss. Aber okay. Vielleicht fangen wir mal mit diesem, erstmal mit dem Blick vor die eigene Haustür an vielleicht.
Ja.
Dieses kulturelle, so, du hast gerade wieder mehrere Stichworte gesagt, und in Deutschland versteht man das noch nicht mit dem Testen. Mhm. Du hast diese Beispiele genannt, dass Feature entwickelt werden und live gebracht werden, teilweise ohne sie zu testen. Mhm. Und das ist ja überall. Das ist ja genauso auch in der Kreation. Mhm. Ne? Wo du hinguckst, On-Site, Off-Page, überall wird immer noch sehr stark hypothesenbasiert oder meinungsbasiert etwas konzipiert. Es gibt immer noch die Opinions of the Highest Income Entscheidungsregeln. Mhm. Und das verändert sich ja, obwohl es ja schon längst keine Mindermeinung mehr ist, dass man das alles testen kann und sollte und dass man über agile, also sprich durchlässigere, organisationsseitig durchlässige Strukturen haben kann. Warum, was ist deine Erkenntnis, warum setzt sich das in unseren Gefilden so langsam bis gar nicht durch?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, es ist tatsächlich eine deutsche Kultur. Du hattest ja eben auch angesprochen, dass wir Teil eines Netzwerks sind. Das ist so nebenbei entstanden. Ne? Das ist jetzt nicht auf Shareholder-Ebene, sondern tatsächlich haben wir uns befreundete Agenturen auf der Welt gesucht, mit denen wir intensiv zusammenarbeiten. Da haben wir tatsächlich eine Studie gemacht letztes Jahr zu der Frage, wie ist eure Kultur? Also gibt es eine Fehlerkultur? Gibt es Growth-Mindsets, die gefördert werden, wo man Menschen wirklich konkret ermächtigt, auch mal größer zu denken, weiterzudenken? Oder gibt es eher so eine Art Fixed-Mindset-Kultur? Und ich glaube, dass einfach, zum einen kann ich es in Daten wirklich sehen, dass in Deutschland, also im Vergleich mit dem Beiträgen, die von unseren Partnern aus Nordamerika oder UK kamen, war tatsächlich in Deutschland sehr stark eine Fixed-Mindset-Kultur anzutreffen. Das heißt, man orientiert sich da tatsächlich eher an Regeln und Begrenzungen und nicht an Chancen. Das war zumindest in den Daten zu sehen. Tatsächlich gibt es auch eine Korrelation in Bezug auf Wachstum. Die Studie hat uns gezeigt, dass die Unternehmen, die tatsächlich eher chancenorientierter denken und im Unternehmen eine Growth-Kultur haben, da meint jetzt Growth nicht wirklich unsere Disziplin, sondern ist ja das Growth-Mindset ein feststehender psychologischer Begriff, dass die tatsächlich auch von mehr Wachstum profitieren. Also ich kann es dir nicht sagen, ich bin kein Kulturforscher. Ich habe das auf LinkedIn vor ein paar Wochen publiziert und hatte enorm viel Resonanz, auch international, von vielen Leuten, die gesagt haben, stimmt, danke, dass ihr endlich auch mal Daten habt, die das zeigen, dass wir hier in Deutschland nicht so experimentierfreudig sind wie anderswo. Ich kann dir nicht sagen, woher es kommt, ich habe nur die Daten, die zeigen, dass es so ist. Ja.
Ja, kann es sein, ich weiß natürlich auch nicht, aber kann es sein, dass es unterschiedliche Incentivierungen gibt, dass bei uns einfach die Wachstum nicht so hoch incentiviert wird, wie zum Beispiel Fehler sanktionieren?
Ja, genau. Also ich stimme dir definitiv zu, dass es ein Problem gibt mit den Zielen, die gesetzt werden auf den Teams, auf den agilen Teams, die immer noch sehr output-orientiert sind. Also da heißt es, release einfach so und so viel Features mit so und so viel Storypoints alle 14 Tage. Das ist output-orientiert. Es fehlt der Mut, Teams auch zu ermächtigen und zu sagen, du erhöh doch mal im kommenden Quartal einfach den Revenue per Visitor um 20%. Ne? Du hast freie Hand, mach wie du willst. Ne? Und wenn ich dann sage, ja, dann ändere ich mal die Preisdarstellung, dann wird sofort jemand, irgendeine CI-Polizei aufs Parkett kommen und sagen, es dürfte aber nicht. So, und dann habe ich schon wieder den Mist. Ja? Also das, woher das kommt, ich glaube, in Deutschland waren wir Jahrzehnte sehr erfolgreich als Perfektionisten. Wir haben perfekte Autos gebaut und sind ein Land der Ingenieure. Aber wir sind, glaube ich, dann einfach kein Land der experimentierfreudigen Draufgeher, die sagen, komm, lass uns einfach mal probieren. Ne? Aber nochmal, ich bin da kein, vielleicht finden sich ja Leute unter den Zuhörern, die das besser begründen können als ich, warum das so ist.
Am Ende wird es sehr schwer zu beweisen sein. Es könnte ja höchstens Indikatoren geben oder sagen wir mal, Taktiken, was man tun kann, um dieses Mindset besser anwachsen zu lassen. Also Angstkultur oder im Positiven formuliert, eine fehlertolerante Kultur hilft dir auf jeden Fall. Definitiv. Vielleicht ist es aber, dann höre ich aber auch mit meiner Hypothesenseite, vielleicht ist es aber auch, dass etwas sowas wie Wachstumspotenziale oder die Opportunitäten von Wachstum sind ja dramatisch schwerer nachzuweisen als zum Beispiel Dinge, die ich leicht messen kann, wie zum Beispiel das Senken von Kosten.
Ganz genau.
Das ist auch wiederum etwas, was ich leichter incentivieren oder sanktionieren
kann. Es sei denn, dass du vielleicht schon Erfahrung gemacht hast mit dem Experimentieren, weil unserer Meinung nach ist das Durchführen von Experimenten mit Wachstumshypothesen die einzige Möglichkeit, den datengetriebenen Nachweis dieser Opportunitäten zu erbringen. Und das ist ja das Charmante daran. Ich finde sogar, viele reden über kulturellen Wandel und Change und wie moderiere ich das und wie begleite ich das. Meine Erfahrung zeigt mir, wenn du auf primäre erfolgsrelevante KPIs oder Metriken im Unternehmen, die im Unternehmen gesetzt sind als Währung, wenn du die nutzt, dann kannst du mit Hilfe von Experimenten tatsächlich diesen Change viel besser managen. Warum? Weil der Erfolg aus solchen Maßnahmen, der messbare Erfolg, ist wie eben das positive Feedback, was du in einem Change brauchst. Ne? Also ich vergleiche das gerne auch mit einem Fitnessprogramm. Wer mich kennt, weiß, ich bin da ganz weit vorne, wenn es um Fitness geht und Co. Ich benutze aber trotzdem gerne das Beispiel. Ich drehe es mal um für meinen Case. Wenn du abnehmen möchtest, wäre das so, als möchtest du, machst du eine Diät, aber hast keine Waage. Ne? Und jeder, der was verändern will, ein Habit ändern will, der weiß, wie wichtig es ist, regelmäßig Feedback zu bekommen. Wo stehe ich? Hat das schon was gebracht? Dieses Feedback motiviert diesen Change. Ja, du wirst vielleicht deine Kondition messen, deine Pace, wenn du läufst. Das motiviert dich so. Und Mit dem Experimentieren ist es genauso. Das ist ein Feedback, was wir bekommen aus Daten, was uns zeigt, hat das jetzt was gebracht oder nicht. Und dieses Feedback ist unheimlich wichtig, auch als Motor für Change. Das ist meine Beobachtung. Und darüber kannst du diese Wachstumsopportunitäten wunderbar wahrnehmen und tatsächlich auch die Experimentierfreudigkeit in Unternehmen steigern. Stichwort Kultur des Experimentierens. Das wollen alle, aber irgendwie so richtig machen, ja, das ist dann immer schwierig. Spätestens, wenn die CI-Polizei kommt.
Das ist aber vermutlich auch etwas, was auch die Spitze einer Organisation irgendwie verinnerlicht.
Definitiv.
Muss, oder? Ich meine, du redest ja auch irgendwie mit unterschiedlichen Auftraggebern, unterschiedlichen Hierarchiestufen. Was sind so die, wie wächst du bei denen die Lust, dieses Experimentieren wirklich ganzheitlich anzugehen? Oder müssen sie Lust schon haben und du machst sie dann einfach nur noch schneller?
Ich glaube, die Lust, die kommt oft ganz von allein. Ich erlebe das bei vielen Unternehmen, die mit der Fähigkeit zu experimentieren bereichert werden. Und ich habe noch nie erlebt, dass das nicht allen Leuten irgendwie Spaß macht oder positiv motiviert. Tatsächlich ist es eher so der Management-Level, dem klar gemacht werden muss, dass Experimentieren einen positiven ROI hat. Ich habe in dem Blogpost, den du zitiert hast, dazu auch eine Studie rausgegraben von Bain. Die haben nämlich sich tatsächlich angeschaut, rückwirkend aus der Finanzkrise 2008 bis 2010. Bei welchen Unternehmen gab es eben auch so ein Growth Mindset und man hat gesagt, die Krise als Chance, Veränderung verstehen, lass uns nach vorne investieren und nur da Kosten senken, wo es wirklich zwingend nötig ist. Versus eine zweite Gruppe von Unternehmen, die in so eine Art Schockstarre gefallen sind. Und da hat sich gezeigt, dass die eben ihr Growth-Mindset behalten, sich anpassen und experimentieren, dass die auch langfristig ganz signifikant als Gewinner hervorgehen. Das sind zweistellige Prozentwerte, die mehr Wachstum erzielt haben in 10 Jahren. Und das ist vielleicht auch so ein übergreifender Beleg dafür, dass Anpassungsfähigkeit und Experimentieren eben nicht irgendwie so esoterische Begriffe sind, sondern die müssen im Top-Management ankommen. Solange Entscheider sich in Deutschland dadurch noch definieren, dass sie alles selbst entscheiden wollen und keine datengetriebenen Prozesse haben, um viel bessere Entscheidungen zu treffen, solange sind tatsächlich diese Unternehmen, die das tun, verloren. Und ich erkenne oftmals viel mehr Motivation so in zweiter, dritter Ebene oder in den Teams als dann tatsächlich beim Top-Management. Das ist eine kulturelle Frage, wie sagt der Evolutionsforscher, das wird sich ausmändeln, ne? Weil die so altmodisch denken, werden einfach aussterben.
Die landen dann auf deiner Logo-Wand, die du eingangs erwähnt hast.
Werde ich dann in 10 Jahren auf der SMX in meinem Vortrag eine neue Logo-Wand präsentieren.
Ja, aber ich beobachte das auch, dass gerade so die Jüngeren und dann oft nicht im Top-Management, sondern auf der Fachebene oder im Mittelmanagement, dass sie schon einen ganz anderen Kulturset haben. Ja. Und wenn die sich dann aber mit dieser datengetriebenen Entscheidungskultur nicht durchsetzen können, dass die dann auch den Arbeitgeber dann irgendwann verlassen. Ne? Ja. Also nach dem Stichwort, wenn sie ihn nicht verändern können, dann verlassen sie ihn halt. Was natürlich dann wieder so eine Art Negativselektion für den Arbeitgeber ist, der sich da nicht selbst verbessert.
Absolut. Wobei, also meine Beobachtung, ich will das nochmal hervorgraben von eben, der Unterschied ist, viele glauben, dass sie das schon gut machen und sind aber tatsächlich in dieser Ebene der Features gefangen und machen einige AB-Tests und Experimente. Aber ich finde, man sollte sich eben immer fragen, ist das ein aktiver Beitrag? Ne, also ist vielleicht so der Lackmustest, ob auch das Management mitspielt. Habe ich Resultate, die das Unternehmen global unterstützen dabei, anpassungsfähiger zu sein? Das ist vielleicht ein ganz guter Benchmark, dass man sagt, wenn meine Erkenntnisse wirklich helfen, dass mein Unternehmen seine Produkte, sein Portfolio generell seine Strategie auch hinterfragt und anpasst, dann hat man Experimentieren auf einer Ebene etabliert, die wirklich nachhaltig was nützt. Ich prophezeie, dass auch viele Unternehmen sterben werden, die vielleicht tausende Landingpages getestet haben, aber es nicht geschafft haben, diese Erkenntnisse auf ein strategischeres Niveau zu stellen. Und deshalb appelliere ich immer so, dass man schaut, dass dann so eine Growth-Hypothese mal mindestens auf Ebene von Prinzipien oder Produkten oder Services ist und nicht einfach nur so taktisches Landingpage-Geschubse.
Weil das ist ja auch der leichteste Messpunkt. Ja. Ne? Die Landingpages, während die Produkte, die Preise, die Bewertung ja. etwas ist, was organisatorisch auch ganz woanders genau. beheimatet ist,
Richtig.
Wo es dann auf Kram kommt. Das ist doch das mit strategisch
meinst. Genau, da gibt es für alle, die es kennen, vielleicht das McKinsey Three Horizons Modell, das ja sagt, ich verdiene mein Geld über eine Effizienzsteigerung bestehender Produkte und Services und mit diesem Geld nehme ich einen Teil, um dann sozusagen in dem nächsten Horizont auch darüber nachzudenken, Innovation auf Ebene von Produkten stattfinden zu lassen, die grundsätzlich sicherstellen, dass ich anpassungsfähig bleibe. Und das Three Horizons Modell geht ja noch einen Schritt weiter und sagt, noch eine Ebene darüber muss ich vielleicht radikal auch immer komplett neue Businesses irgendwo erforschen oder Businessmodelle erforschen. Und das, der eine Horizont liefert mir das Geld, den Deckungsbeitrag für den nächsten. Und ich muss mich als Manager oder Unternehmer dann sicherlich auch fragen, treffe ich da bewusste Entscheidungen, auf welchen Ebenen experimentiert wird oder eben nicht? Und nutze ich dann vielleicht diesen Effizienzsteigerung auf unterster Ebene auch als Finanzierung dann vielleicht für ein Experimentieren auf einer Ebene darüber? Also das ist hat mir immer geholfen, das ganz gut verständlich zu machen und vielleicht auch nochmal, warum ich mich mit dem CRO-Begriff nicht so wohlfühle, weil der ist für mich stellvertretend ausschließlich für das Experimentieren auf dieser untersten Ebene.
Ja, das verstehe ich. Vielleicht sind wir da auch daraus auch alle so ein bisschen rausgewachsen, weil jetzt das eine ist jetzt eine Commodity, aber genau diese weiteren Ebenen sind sicherlich deutlich mit größerem Hebel in beide Richtungen. Ne?
Genau, weil dann lerne ich eben auch wirklich was über mein Business und meine Kunden. Ja.
Ich schlage vor, dass ich, wenn du einverstanden bist, einen Blogpost als auch den Link zu, ich glaube, da hast du aber auch was publiziert über das McKinsey Three Horizon Modell, dass wir das einfach reinpacken. Ich fand das McKinsey Three Horizon Modell vereinfacht gesagt, ich fand das so ein bisschen, das ist wie das Innovators Dilemma nur mit positivem Vorzeichen. Ja,
stimmt.
Genau. Das Innovators Dilemma ja immer mit immer weniger Marge aus, Marge aus Vorgängersystem einfach nutzen, um sich weiterzuentwickeln.
Ganz genau.
Positiv nach vorne gespielt. Genau. Okay, super. Ich muss diese Frage noch loswerden, obwohl sie jetzt mittlerweile schon 10 Minuten durch ist. Du hast vorhin so einen kleinen Seitenhieb auf die amerikanischen Growth Teams, also die amerikanische Kultur des Growth Marketings ausgeteilt. Was meinst du damit?
Naja, ich glaube, es gibt ja einfach verschiedene Ideen, wie kann man diese Verantwortung im Unternehmen verankern. Also ist es ein Teil der bestehenden Produktteams, die wirklich mein Produkt bauen und verbessern und aus auch schon genannten Gründen, ne, irgendwo habe ich ja eine Granularisierung, je mehr solcher Teams ich habe, also je größer mein Unternehmen wird, desto mehr Zahnrädchen habe ich, die dann nicht mehr das große Ganze überblicken können, ne? Und das ist ein großes Problem. Wie kann ich also so kontrastreichere Experimente machen. Und ich glaube, aus diesem Drang heraus hat sich in den USA schon vor wahrscheinlich bald 10 Jahren die Idee auch des Growth Hacking etabliert, getrieben von Websites und Anbietern, Produkten, die dann auch auf sehr clevere Ideen kamen. Ich glaube, einer der ersten Growth Hacks geht so um einen kostenlosen E-Mail-Provider, der dann einfach in der Signatur reingemogelt hat, dass diese E-Mail hier kostenlos versendet wurde mit diesem Dienst. So, und das gilt als ein Growth Hack, wo man gesagt hat, so haben die geschafft, wiederum neue Kunden zu bekommen und haben diesen Funnel aus Acquisition, Activation etc. bis hin zu Retention befeuert. Und das haben die in den USA schnell gemerkt, dass es einfach Ideen gibt, die ich sag mal, die unterschiedlichen Traffic-Kanäle vielleicht oder die Elemente in meinem Funnel übersteigen, dass ich breiter aufgestellt sein muss, wenn ich diese Idee verfolge. Und das hat dazu geführt, dass es dann irgendwo in Unternehmen Growth-Teams gibt, parallel zu den Produktteams. Und das finde ich immer deshalb schwierig, weil da ist irgendwie die Spannung vorprogrammiert. Die Produktleute sagen sich, na toll, wir machen jetzt nur noch hier Product Maintenance und Co. Und die Cool Guys machen hier jetzt Growth Hacking. Ich finde das schwierig. Ich finde es wichtiger, diese Idee, das Ermächtigen der Teams Größer zu denken, finde ich wichtiger, das in alle Teams irgendwie zu integrieren. Das stößt okay. aber natürlich ja, das stößt auch auf Grenzen, ne? Weil ich kann nicht auf der einen Seite sagen, nach Scrum-Theorie müssen alle Produktteams oder agilen Teams möglichst autonom sein und möglichst wenig Abhängigkeiten haben von anderen Teams, und auf der anderen Seite müssen sie groß und vernetzt denken. Also da trifft meiner Meinung nach auch die Philosophie von Agilität auf ihre Grenzen. Ja. Und so gibt es einfach verschiedene Modelle. Die einen implementieren das als separates Team, die anderen bauen virtuelle Teams, wieder andere haben komplett entweder gar nicht so ein Team oder gar nicht in der Verantwortung. Also kann man sich aussuchen. Ja. Aber das ist eine organisatorische und kulturelle Frage sicherlich, was besser funktioniert.
Ja, und sicherlich auch eine Frage der Größenordnung eines Unternehmens.
Natürlich.
Also in welchem Reifegrad bin ich angekommen? Ne? Da hast du jetzt irgendwie ein Startup, was Grüne Wiese vor 1-2 Jahren gemacht hat, nochmal leichter als irgendwie die Direktbank, die 20 Jahre auf dem Buckel hat.
Ja, definitiv. Oder
jeder andere Legacy Player. Okay, aber verstehe ich.
Genau.
Vielen Dank. Die meine zwei Abschlussfragen, du ahnst es schon. Das, die eine Frage ist meine Standardfrage seit Beginn dieses Podcasts. Wie hältst du persönlich dein Wissen frisch? Und die jetzt neue Frage seit einigen Wochen so, deine bislang 3 größten Learnings aus dieser Krise.
Okay.
Ganz aus deiner persönlichen Sicht, von mir auch aus deiner Unternehmenssicht, aber das, was dich am meisten umgetrieben hat. Womit magst du anfangen?
Also, womit halte ich mein Wissen frisch? Ich habe das große Glück, dass ich, wie du schon eingangs sagtest, tatsächlich oft auch als Speaker angefragt werde und viel unterwegs bin auf Konferenzen. Und da lerne ich natürlich viele schlaue Menschen kennen. Und ich mache was ganz Profanes. Die Besten lade ich immer einmal im Jahr ein, nach Frankfurt zu kommen, bei uns auf den Growth Marketing Summit, weil ich denke immer, wenn du wirklich richtig gutes Know-how haben willst zu dem Thema, musst du entweder wahnsinnig viel reisen, dann hast du mindestens mal Senatorenstatus bei der Lufthansa und das wird teuer und kostet viel Zeit, oder aber du kommst nach Frankfurt. Also so mache ich es. Ich denke immer, die klügsten Leute von verschiedenen Unternehmen, die lade ich ein. Also dieses Jahr, wenn der Summit dann krisentechnisch stattfindet, haben wir Speaker von Booking.com und von Spotify und Blinkist. Und die erzählen genau solche Sachen. Wie haben wir das im Unternehmen implementiert? Wie funktioniert das? Darüber lerne ich wahnsinnig viel über den Austausch mit solchen Leuten. Aber tatsächlich lese ich auch viel. Also mein Ziel ist es, mindestens 1 bis 2 Businessbücher. Und jetzt haltet euch fest, ich bin ja gar nicht so radikal, pro Monat, ja. Viel mehr schaffe ich gar nicht.
Aber wenn man das richtig liest und verstehen möchte, ist das gar nicht so schlecht.
Ne? Ja, genau. Manche sagen ja, du musst 2 Bücher pro Woche lesen, das schaffe ich gar nicht. Also tatsächlich kriege ich wahnsinnig viele Impulse aus Büchern, die ich lese. Das sind so die 2 Dinge, wie ich mein Wissen frisch halte. Jetzt habe ich deine 2. Frage.
Wie hältst du deine, also was sind deine 3 größten Learnings aus der Krise? Genau. Aber ich möchte vorweg, bevor du darauf antwortest, möchte ich nochmal sagen, dein Growth Summit, oder früher hieß es ja auch
Conversion Summit.
So wie dein Unternehmen ist, eine Conversion Summit. Ja.
Und dann kam Avinash Kaushik als Speaker, und wir hatten auch noch so ein Logo für den Summit, also ein Trichter. Und dann hat Avinash Kaushik gesagt, I hate funnels. Und auch warum, ja? weil er das für viel zu simplifiziert hält und sagt, du musst die Kundenrealität verstehen und dein Funnel-Modell überdeckt das. Dann habe ich gesagt, stimmt, der Mann hat recht. Und dann haben wir gesagt, Conversion Rate Optimierung mögen wir eigentlich auch nicht mehr. Und haben gesagt, gut, das hat mehr mit Growth zu tun, und wir haben primär Marketing-Leute, also haben wir diesen Begriff Growth Marketing Summit verwendet. Ja. Wir dachten, oh Gott, das ist viel zu lang und sperrig, aber inzwischen hat sich der Begriff Growth Marketing tatsächlich auch irgendwo etabliert. Ja.
Ist ja auch nur konsequent, dass ihr euch auch von der Begrifflichkeit weiterentwickelt.
Stimmt.
Die althergebrachten Konventionen halt eine zu
große
Verkürzung,
ne?
Sind. Ne? Ja, genau. Ja, anpassungsfähig, genau. Ich meine, das Schöne an einem Funnel ist, dass es also wirklich jeder kennt, egal mit welchem.
Ja.
Naja, aber hilft nichts. Kann ich gut nachvollziehen. Ich wollte eigentlich sagen, dass dein Summit, obwohl ich es noch nie geschafft habe, im September ist es, glaube ich, immer nach Frankfurt zu kommen, aber auf jeden Fall einen hervorragenden Ruf hat. Also hier bei uns im Unternehmen als auch im Freundes- und Bekanntenkreis sprechen alle in höchsten Tönen. Deshalb werde ich auch, wenn er wieder stattfindet, auch wieder versuchen, dorthin zu kommen.
Du bist,
und ich drücke euch die Daumen, dass er stattfindet.
Genau, du bist gerne eingeladen. Also freue ich mich. Genau, wir sind inzwischen knapp 800 Leute in der Alten Oper in Frankfurt. Das ist ein bisschen Kontrastprogramm, ne? So etabliertes altes Haus gegen moderne Themen. Aber ja, es macht einfach Spaß auch. Ja. Wir machen das sehr gerne.
Sehr gut. So, die aktuelle Frage war deine drei größten Learnings aus dieser Krise.
Drei Learnings. Ja, ich habe wahnsinnig viele. Ich muss mal gucken, was wirklich die drei größten sind. Auf jeden Fall habe ich das große Glück, in meinem Unternehmen durch die Kultur und die Vision, die wir als Unternehmen haben, tatsächlich relativ gestärkt damit umzugehen. Also ich habe wahnsinnig viel Rückhalt von Kollegen und so ein Wir-schaffen-das-Spirit. Und da bin ich aktuell extrem dankbar dafür. Also es zeigt mir einfach, wie wichtig Kultur und Vision und Werte sind. Ne? Also es geht nicht immer nur knallhart ums Business. Das ganze Unternehmen würde wahrscheinlich viel stärker leiden oder gar zerbröckeln, wenn es nicht eben so einen Zusammenhalt geben würde. Das ist das eine, was ich gelernt habe. Das zweite, vielleicht gar nicht für mich persönlich, wo ich echt mich gewundert habe, ist, hier ein paar Orte weiter, da gibt es jetzt so eine Initiative. Und das hat mich deshalb gewundert, weil ich höre eigentlich seit 20 Jahren nur das gleiche Gejammer von Einzelhändlern, die sagen, das böse Online nimmt uns das Geschäft weg. Und ich will jetzt nicht zu Gary Vaynerchuk werden und sagen, jammern hilft nicht. Änder es, ja, oder lass es, ja. Aber irgendwo denke ich mir das schon. Jeder kann auf Amazon und eBay Waren verkaufen. Mach's doch einfach. Und jetzt in der Krise, auf einmal gibt's in diesem Ort eben diese lokale Initiative, ja, so Lokalhelden oder so. Aber irgendwie so haben die sich genannt. Mhm. Und da haben sich so 20 Einzelhändler zusammengetan, haben in wenigen Tagen so einen kleinen Shop aus dem Boden gestampft und verkaufen jetzt ihre Sachen. Und das finde ich irgendwie dann jetzt doch letztlich toll zu sehen, dass sich die Digitalisierung durch diesen Schmerz, den Menschen haben, jetzt dann doch entwickelt. Das 20 Jahre Jammern hat nichts geholfen, aber Lockdown, auf einmal, zack, steht der Shop, wo ich denke, geht doch, Leute. Ja, wie sagt man, no pain, no gain. Irgendwo hat das auch was Positives, finde ich. Ja.
Ja.
Und ja, zu guter Letzt, was ist das Dritte? Ich habe ja jetzt auch schon in der vierten Woche im Homeoffice hier und habe das große Glück, dass meine ganzen Kollegen, die auch im Homeoffice sind, das alle positiv sehen. Und ich merke, ja, auf der einen Seite hat man mehr Meetings als üblich. Auf der anderen Seite merkt man, es geht halt irgendwie auch doch. Ne? Wir machen alles remote jetzt seit 4 Wochen und merken da irgendwie außer ein bisschen mehr Meetings gar nichts. Und das finde ich auch toll, dass jetzt so auf organisatorischer Ebene sich dadurch viele Dinge vereinfachen. Das sind so aktuell meine Erkenntnisse. Ja.
Großartig. Ich höre auch im Hintergrund die ganze Zeit schon ein sehr angenehmes Vogelgezwitscher. Ich stelle mir jetzt eine Terrasse, die über den Vordertaunus blickt, vor.
Genau.
Und, genau. Und ich bin auch sicher, dass ihr weiterhin auch produktiv sein könnt. Und danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine Gedanken. Ich wünsche dir persönlich, aber auch für dein Unternehmen und vor allen Dingen auch für den Growth Summit viel Erfolg, dass er
hoffentlich
gut stattfinden kann und dass auch alle Redner fliegen dürfen.
Ja.
Und es hat mir ganz großen Spaß gemacht. Wir packen die ganzen Hintergrundinfos in die Shownotes und danke dir ganz herzlich. André,
sehr bleib gerne. Gesund. Es hat Spaß
und
gemacht.
Danke, dass ich dabei bin. Hoffentlich bis ganz wieder im wirklichen Leben.
Genau, bis bald.
Sehr, sehr gerne, André. Jo. Merci, bis dann. Ciao. Tschüss.